Und heute möchte ich sprechen über rechtes Bemühen oder rechtes Streben, Samavayama, und rechte Achtsamkeit, Samasati. Das sind wiederum zwei Faktoren am edlen achtfachen Pfad. Und ich fange wieder damit an, indem ich diesen edlen achtfachen Pfad drei Runden chante, die einzelnen Faktoren in Pali. Sammatitti sammasankappa sammavaca sammakammanta sammāācīva sammāvāyāma sammāsati sammāsamādhi sammatitti sammasankappa sammāvāca sammākammanta sammāācīva sammāvāyāma sammāsati sammāsamādhi sammatitti sammasankappa sammāvāca sammākammanta sammāācīva sammāvāyāma sammāsati sammāsamādhi. So, letztes Mal habe ich über rechtes Handeln und rechten Lebenserwerb gesprochen und heute möchte ich mich damit auseinandersetzen, mit der Energie und der Präzision, die dahinter stehen muss, damit unsere Absichten und unsere Motivation auch wirklich im täglichen Leben und bei der formalen Praxis umgesetzt werden kann. So, das ist eben dieses Samavayama, rechtes Bemühen, das wäre die Energie, und Samasati ist ein Teil von der Präzision, die eingesetzt werden muss, damit dieser achtfache Pfad auch wirklich in Anwendung kommt. Und unsere Realisation, so die Verwirklichung, die Einsicht, die wir haben, kann nur dann wirklich integriert werden, wenn wir in unserem Leben auch so leben, wie wir gesehen haben in der Meditation, dass es funktioniert. So das Umsetzen im Leben, aktualisieren durch so leben, wie wir das in der Meditation verstehen. Wenn wir zum Beispiel verstehen, alle Dinge sind vergänglich, dass man dann auch wirklich so lebt, als wäre das so. So, das sind verflochtene Prozesse. Und wenn wir das wirklich so leben, die Verflechtung zwischen der Realisierung, so der Verwirklichung von Einsicht und der Aktualisierung, indem wir das wirklich umsetzen in unserem eigenen Leben, dann machen wir einen Fortschritt am noblen achtfachen Weg oder edlen achtfachen Weg, wie das eigentlich heißt auf Deutsch. Und das Dhamma antwortet uns durch unsere Lebensumstände. So dann gewisse Dinge passieren dann halt einfach. Und es schaut dann so aus, als wäre das Glück, aber in Wirklichkeit ist es einfach das Resultat von unserer Praxis. Und das habe ich eh schon öfters erwähnt, diese Qualität des Dhammas, das heißt Opanaiko, und das kann man als weiterführend übersetzen. So, wenn wir wirklich nach dem Dhamma leben, dann antwortet das Dhamma uns durch die Lebensumstände, die für uns entstehen. So, das ist wie wenn man in den Wald hineinruft, so kommt es zurück. Ihr kennt sicher alle diesen Spruch. So, das ist irgendwie so a Call and Response. Und je mehr wir Einsicht haben und wirklich diese Einsicht auch leben, da wird ein immer stärkeres Feedback zwischen dem Dhamma und unserem Leben. Weil eben die Befreiung nur wirklich durch beides entsteht, körperliche und geistige Aktivitäten, die miteinander verbunden sind. Und so die geistigen Aktivitäten werden die Einsicht, die wir haben, und die körperlichen Aktivitäten werden dann wirklich danach zu leben. und zum Beispiel dann einen gewissen Anspruch auf Komfort aufgeben oder das Leben vereinfachen und einfach Ballast loslassen. Und durch das Loslassen vom Ballast kommen wir zu einer größeren und umfangreicheren Perspektive, so wie wenn man mit einem Ballon fliegt und dann Ballast ablässt und dann steigt man immer höher und hat immer einen größeren Überblick und sieht die Dinge immer mehr im Zusammenhang. Und Dinge im Zusammenhang zu sehen befreit. Und wenn wir das wirklich verstehen oder wirklich selbst erlebt haben in unserem Leben, dass das Dhamma, dass es da wirklich ein Feedback gibt, dann ist es auch viel einfacher, unsere Prioritäten dahingehend zu setzen und Energie zu sparen, die Energie einfach nicht zu vergeuden mit Dingen, die nicht wirklich uns weiterhelfen am Weg. Und da gibt es zwei Hauptpunkte. Das erste wäre Herausforderungen nicht vermeiden oder den Herausforderungen nicht ausweichen, sondern zu verstehen, dass die Hindernisse sind nicht im Weg, sondern die Hindernisse sind der Weg. Und nur durch diese sogenannten Hindernisse lernen wir. Und der zweite Hauptpunkt wäre, dem gegenwärtigen Moment durch direkte Erfahrung sich dem hinwenden. Diese zwei Dinge sind unheimlich wichtig, um wirklich Einsicht zu kultivieren. Und das bringt uns dann wieder zurück zu diesen zwei Untergruppen, über die ich heute sprechen möchte. Und möchte anfangen mit rechter Bemühung oder rechtem Streben, Samavayama. Und da gibt's, das wird auch hier noch in anderen Listen erwähnt, in den 37 Bodhipakkhya-Dhammas, den Dingen, die zum Erwachen notwendig sind, wird auch als Samapadana, die vier rechten Anstrengungen, wird es auch genannt. Ist die gleiche Liste, kommt aber noch einmal als Samapadana vor in den 37 Bodhipakkhya-Dhammas. Und es geht darum, wie unsere Energie am besten angewendet werden sollte, damit wir zum Ziel gelangen. Und wenn man das sieht im Zusammenhang damit, dass die Praxis ist nicht eine Anhäufung oder eine Ansammlung von Dingen, die wir noch nicht haben, sondern es ist ein Prozess des allmählichen Abschwächens oder Verblassens von Geistestrübungen. So, es ist nicht ein Anhäufen, sondern ein Weglassen oder ein Seinlassen oder ein Loslassen. Und dadurch neigt sich der Prozess immer mehr in Richtung Verwirklichung von Leerheit. Das heißt, frei von Ich und mein Vorstellungen zu sein. Und sowas, das wird in den Sutten verglichen, so wie der Meeresgrund sich vom Strand aus immer mehr in die Tiefe neigt. So ist es auch mit der Praxis. Die neigt sich immer mehr in Richtung Realisation von Leerheit, von Freiheit von irgendwelchen Gedankenmustern, die den Geist limitieren. Und im Zusammenwirken mit allen anderen Pfadfaktoren ergibt sich eben diese weiterführende Qualität des Dhammas. Und die beruht nicht auf bloßer Kraftanwendung oder auf Einhalten von Regeln, sondern eben auf Einsicht. Und die Energieanwendung und gewisse Regeln und vor allem die ethischen Regeln, die sind eine Unterstützung dabei. Aber das wirklich Ausschlaggebende ist die Einsicht. Und dann jeder oder jede, die entsprechend diesen Grundsätzen des Dhammas vorgeht, wird einen Fortschritt in Richtung Befreiung erfahren. Unabhängig von anderen, unabhängig von fremden Einmischungen. Obwohl ein Lehrer natürlich den Prozess beschleunigen kann oder Bücher. Aber in Wirklichkeit ist es schon eingebaut ins Dhamma. Und manchmal gibt es so Phasen, da erscheint es eher mühelos und dann gibt es wieder Phasen, wo es schwierig ist. Aber das ist halt einfach nur je nachdem, woran man gerade arbeitet. So, das ist ein innewohnender Impuls, der tief im Dhamma selbst verwurzelt ist. Das ist eben dieses Opanaiko, das ich vorher schon erwähnt habe. Und es wird auch oft erwähnt in den Texten, dieses Opanaika in Kombination mit der Aussage, dass Einsicht persönlich und individuell erfahren werden muss, um einen solchen Fortschritt am Pfad zu realisieren oder zu verwirklichen. Das muss man selbst persönlich erfahren, das kann einem niemand geben. Und verwirklichen hat eben das Wort wirken drinnen und wirken heißt so viel wie eine Tat setzen. So, das heißt wiederum, wenn es wirklich verwirklicht ist, dann muss man danach leben. Und mit der Zeit entwickelt sich immer größeres Vertrauen und in Pali heißt es Sada, und sie wird manchmal aus Glaube übersetzt, aber ich finde Vertrauen eigentlich besser, in dieses Prinzip des Weiterführens, in dieses Opanaika. Bis hin zum sogenannten Stromeintritt, Sotapanna heißt das in Pali. Das ist das erste Stadium von der Realisation. Und sobald das quasi realisiert worden ist, dann ist das Vertrauen unerschütterlich, dann hat man keine Zweifel mehr, dass das wirklich geht und dass wir das wirklich können. Und Energie ist an und für sich neutral und kann für alle möglichen Ziele eingesetzt werden, heilsame oder unheilsame. Und hier bei diesem Samavayama handelt es sich um vier verschiedene Anwendungsformen von Energie, um karmisch unheilsame Muster zu entweder zu vermeiden oder zu überwinden, das sind die ersten zwei, oder karmisch heilsame Muster entweder zu erwecken oder zu erhalten. Durch die Anwendung von diesen vier verschiedenen Energiemustern wird man immer mehr in der Lage, den Geist bewusst zu steuern. Und unsere Prioritäten werden immer klarer, eben durch diese Befreiung von den emotionalen und kognitiven Schleiern, durch diese vierfache Anwendung von Energie innerhalb vom edlen achtfachen Pfad. Und jetzt möchte ich mal kurz darauf eingehen, auf diese vier verschiedenen Muster von Energiemustern, wie das ausschaut. Und versuchen auch für jedes ein Beispiel zu finden. So, das erste ist einmal Samvara-Padana. Und der Christoph Köck, der in Wiener Lehrer ist, der war mal ein Mönch und der hat geheißen Samvaro. Der hat geheißen Zügelung, war sein Name. Und das ist das erste Energiemuster. Und das heißt vermeiden, bewachen, hüten. Und die fünf ethischen Regeln, das ist der Mindestrahmen von dem. Und es ist zum Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel Alkoholiker ist, dann soll man gar nicht einmal einen Schluck Alkohol trinken. Das wäre das. Also diese Abstinenz, das nicht herausfordern. Das ist der erste. Das erste Muster, die Zügelung. Und das bezieht sich auf die Hindernisse. Und dann zweites Muster ist überwinden und das heißt im Pali Bahana-Padana. Und das ist so viel wie standhalten, widerstehen, durchstehen oder aushalten. Und da gibt's fünf verschiedene Untergruppen von dem. Das erste ist, das Gegenteil als Heilmittel hernehmen. Zum Beispiel, wenn man jetzt sehr ärgerlich ist, zum Beispiel Metta zu praktizieren. Oder wenn man ein Ärgerproblem hat, sagen wir so. Dann das zweite wäre, das heißt in Pali Hiri Otapa, das sind die zwei Beschützer der Welt. Und zwar, das ist Selbstrespekt und Respekt für Weise. Das heißt, sich vorzustellen, wenn ich jetzt erleuchtet wäre, wie würde ich das Ganze beurteilen? So, das ist auch eine Möglichkeit, wenn man in einem Hindernis gefangen ist, dass man sich das so vorstellt, wie wäre das, wenn der Buddha das beurteilen würde, was würde er sagen? Und in den Klöstern gibt es oft beim Eingang in den Tempelraum zwei solche Devas. In Amaravati haben wir das gehabt, das habe ich auch oft in Thailand gesehen. Und das sind diese zwei Beschützer der Welt. Der eine ist Hiri und der andere ist Ottapa. Selbstrespekt und Respekt für Weise. Und dann das nächste und die nächste Untergruppe wäre absichtliche Ablenkung. Zum Beispiel, wenn ich zum Zahnarzt gehe, nehme ich immer meine Maler mit und dann habe ich die da unter der Schürze, die mir da der Zahnarzt drüber gibt und dann tue ich die ganze Zeit mich wirklich, fühle ich diese Perlen, wie sie die in meine Hand hinein. Das hilft mir irgendwie, nicht immer meine Aufmerksamkeit im Mund zu haben, um nicht so ängstlich zu sein, vor, dass irgendwas als Schmerz mir zugefügt wird. So diese absichtliche Ablenkung. Und das nächste wäre direkt hinschauen und den Ursprung untersuchen. Wenn man ärgerlich ist, zu schauen, was ist da drunter? Und das ist oft Angst. Wenn einem langweilig ist, zu schauen, was ist da eigentlich drunter. Und das Letzte wäre dann, wenn die vier alle nicht wirklich wirken, dann gibt es nur das Letzte, dieses gewaltsam unterdrücken, wenn alles andere nicht funktioniert. Zum Beispiel, wenn, ja, wenn man sehr, sehr ärgerlich ist über irgendwas dann und Metta funktioniert nicht. Ablenkung funktioniert nicht, dann zumindest halt die Zähne zusammenbeißen und rausgehen. Das ist dann irgendwie so der letzte Resort, was man dann noch machen könnte. Nur für den Moment halt zumindest. So, das sind die ersten zwei: Zügelung und Überwinden von unheilsamen Qualitäten und die anderen zwei sind, die beziehen sich auf heilsame Qualitäten. Die sieben Erwachungsfaktoren sind sieben heilsame Qualitäten. Die erste davon ist Entfaltung, das heißt im Pali Bhavana, erwecken, hervorrufen, wachrufen von Qualitäten, die wir noch nicht haben oder die wir noch schwach haben. Und das letzte ist dann Erhaltung, Anurakkhana Padana, kultivieren und Pflege, bestärken und bewusst machen von bereits vorhandenen Qualitäten. Zum Beispiel, das ist, warum ich oft anleite, wenn wir in der Meditation diese temporäre Befreiung des Geistes erfahren, diese subtile Freude sich bewusst machen. Sodass der Geist wirklich versteht, dass wenn er nichts will, dass automatisch diese subtile Freude auftaucht oder zur Verfügung steht. Und das muss man sich bewusst machen durch oftmalige Wiederholung, sodass der Geist es wirklich begreift, sozusagen, dass er das wirklich lernt und abspeichert, weil dann ist es nämlich viel leichter, wieder dorthin zu kommen in der Meditation. Und es hilft auch, Gier im Großen und Ganzen zu verringern. Einfach nur durch die Tatsache, dass der Geist versteht, dass die wirkliche Befriedigung, die er sucht, ist nicht durch Konsumieren zu erreichen. Natürlich braucht man gewisse Dinge, um zu leben, da gibt es keinen Zweifel. Aber sobald die einmal gedeckt sind, wonach der Geist oder das Herz sich wirklich sehnt, ist eben diese subtile Freude, Aber da muss der Geist erst wirklich trainiert werden, dass er das wirklich verstanden hat. Und darum ist es gut in der Meditation oder selbst im täglichen Leben, wenn man so das Gefühl hat, jetzt bin ich wirklich zufrieden, ich will eigentlich gar nichts. Als das, was schon da ist. Dass man sich das total bewusst macht. Das ist ein wirklich gutes Training. Und das wäre dieses vierte Muster. Erhaltung, Kultivierung, Pflege, Bestärken von dem, was schon da ist. Und es geht darum, nicht einfach blind Anweisungen zu folgen, weil es gibt nicht nur eine richtige Methode, es gibt nicht nur eine Anwendung von Energie zum Beispiel, sondern es gibt viele verschiedene Anwendungen. Und das ist heute halt quasi so ein Überblick. Zügelung, überwinden, entfalten und erhalten. Und da gibt es diese Story mit dem Ajahn Chah, wie pragmatisch und relativ das ist, diese Anwendung von Energie. Da sind zwei verschiedene Leute, gehen zum Ajahn Chah und fragen ihn um ein Ratschlag und danach treffen sie sich, unterhalten sich und dann sagt der eine, zu mir hat er gesagt, das und zu dir hat er das komplette Gegenteil gesagt, der kennt sich ja überhaupt nicht aus. Und dann sagt der Ajahn Chah, wenn du zu weit nach rechts gehst, dann soll ich gehen nach links, damit du nicht in den Graben fallst auf der rechten Seite. Und wenn du zu weit nach links gehst, dann sage ich, geh nach rechts. So, das ist immer relativ zu der Situation, die da ist. Und es ist ganz wichtig zu verstehen, dass es eben viele verschiedene Anwendungen gibt. Und was auch wichtig ist zu bemerken, wenn wir uns überanstrengen, wenn wir einfach zu viel Druck machen, zu viel Energie anwenden. Und schauen, was ist da für eine Emotion dahinter. Zum Beispiel ein Schuldgefühl zum Beispiel kann was sein. Oder ein Gefühl, ich bin nichts wert oder solche Dinge. Es ist ganz wichtig, sich das anzuschauen, was da drunter ist. Weil die Stärke von der Energie ist nicht ausschlaggebend, ob was erfolgreich ist. Das ist nur ganz selten, dass man wirklich volle Power einsetzen muss. Zum Beispiel, wenn alles andere fehlgeschlagen hat, muss man manchmal kurzfristig vielleicht was gewaltsam unterdrücken, aber das kommt eigentlich selten vor. So, und das zu sehen, was da drunter ist, das führt uns dann gleich zum nächsten Punkt, zur rechten Achtsamkeit, Samasati. Lernen zu erkennen, wie wir mit unserem inneren und äußeren Erleben in Beziehung treten. Und dadurch lernen, unsere Erfahrungen von angenehmen und unangenehmen Gefühlen zu entkoppeln, sodass dieses angenehm und unangenehm nicht zum wichtigsten Kriterium wird für Entscheidungen. Und um das geht es dabei, dass man eben sagt, ja, ich würde jetzt gern noch den fünften Kaffee trinken, aber ich mache es nicht. Weil das ist nicht gut für mich. Obwohl, den Geschmack möchte ich gern haben, aber dann das Resultat, im Großen und Ganzen ist es nicht wert. So, das wäre eine Anwendung von Achtsamkeit. Zu erkennen, wie wir mit unserem inneren und äußeren Erleben in Beziehung treten. Und dann eben einfach nur achtsam sein, weil es eben stattfindet. So einer Erfahrung nicht nur deshalb Achtsamkeit schenken, weil es angenehm ist oder weil es unangenehm ist und wir wollen es loswerden, sondern einfach nur Achtsamkeit schenken, weil es da ist. Und das angenehme und unangenehme Gefühl ist nicht der wichtigste Punkt. Weil wir eben durch dieses achtsam sein, weil es stattfindet, das ist, wie man Einsicht in die Dinge gewinnt, wie sie wirklich sind. Und das Lehrgebäude zur Anwendung von Achtsamkeit ist, sind die vier Satipatthana oder die vier Übungsfelder der Achtsamkeit, über die ich schon ziemlich viel gesprochen habe. Und das ist das zentrale Lehrgebäude in Bezug auf Meditation in der buddhistischen Lehre. Und da möchte ich noch ganz, ganz kurz drüber reden. Das sind diese vier verschiedenen Übungsfelder. Das erste ist Betrachtung des Körpers. Das ist die somatische Ebene von Erfahrung. Zweite ist Betrachtung der Gefühlstöne. Das ist die affektive Ebene der Erfahrung. Das dritte ist Betrachtung der Geisteszustände. Das ist die kognitive Ebene der Erfahrung. Und das vierte ist die Betrachtung der Prinzipien der Erfahrung. So, da werden die ersten drei werden in Beziehung gesetzt zur Einsicht. Und was wir dann erkennen, ist, dass sich diese drei ersten Ebenen, über die ich vorher gesprochen habe, die sind alle vergänglich, die sind alle unzulänglich im Endeffekt, weil sie eben vergänglich sind und die sind alle leer. Leer von einem selbst. Und die existieren nicht nur von ihrer eigenen Seite her, sondern die entstehen bedingt. So, und dieses Verstehen des abhängigen Entstehens oder diese wechselseitige Abhängigkeit, wenn man das wirklich versteht, dass die Dinge eben nicht aus sich selbst heraus entstehen, sondern dass die wechselseitig abhängig sind mit anderen Dingen, das führt zum Loslassen, wenn das verstanden wird. Und da gibt es ein Quote, der wird sehr oft in den Suttas vorkommen, und zwar, es geht so, einer, der abhängiges Entstehen sieht, sieht das Dhamma, und diejenige, die das Dhamma sieht, sieht abhängiges Entstehen. So, das Dhamma wird gleichgesetzt mit dem Verstehen von abhängigen Entstehen. Dass alle Dinge im Zusammenhang mit anderen Dingen entstehen, wie zum Beispiel eine Orange. Gibt es Erde und einen Orangenbaum und Sonne und Regen und dann jemanden, der den Baum angesetzt hat, jemand, der die Frucht erntet, dann wird die Frucht transportiert, dann geht man ins Geschäft und kauft man sie, bringt sie nach Hause und isst sie. Und bis so weit ist, dass wir mit dieser Frucht am Tisch sitzen und es essen, sind schon unzählige Menschen, eigentlich das ganze Universum hat daran teilgenommen, dass diese Orange oder Mandarine bei uns am Tisch ankommt. Und wenn man sich das überlegt, das ist mind-boggling, würde ich mal sagen. Und das geht's. Das ist dieses abhängige Entstehen, dass alles zusammenarbeiten muss, um diese eine Orange überhaupt entstehen zu lassen. Und so ist es mit allen Dingen. Und das ist eben diese Einsicht in das abhängige Entstehen. Das gesamte Training am edlen achtfachen Pfad zieht auf das hin, das zu verstehen. Durch eben Loslassen. Loslassen von diesen emotionalen und kognitiven Schleiern, die uns das verstellen. Die Vorstellungen, die stellen sich vor dieses abhängige Entstehen und dann sehen wir nur unsere Vorstellungen, aber nicht das, was wirklich los ist. Und durch das Loslassen werden diese Vorstellungen ausgedünnt, diese Schleier werden alle ausgedünnt und dann irgendwann einmal, wenn da keine Schleier mehr sind, dann wird das abhängige Entstehen so gesehen, wie es wirklich ist. Und das wäre dann die volle Erleuchtung. Und der Venerable Thich Nhat Hanh hat gesagt, wir sind hier, um aus unserer Illusion des Getrenntseins zu erwachen und eben dieses abhängige Entstehen zu erkennen. Und jetzt hier auch mit der ganzen Klimakatastrophe ist es auch die Einsicht, die uns, wenn wir das alle verstehen würden, dann würden wir nicht so leben auf diesem Planeten, als wären wir separat vom Planeten. Wir würden wirklich wissen, dass wir Teil davon sind. Aber wir arbeiten dran zumindest. Und ja, und diese Werkzeugkiste, die uns der Buddha gegeben hat, die soll benutzt werden, um dieses abhängige Entstehen zu verstehen und gleichzeitig auch die Kontrolle und den Druck aufzugeben. Weil das kann man nicht durch einen Druck oder Kontrolle realisieren, sondern man muss eben die Energie so einsetzen, wie sie im Moment passt. Und das ist immer wieder relativ. Und da gibt es eben diese Beispiele in den Sutten, die ich auch schon öfters erwähnt habe, wo der Buddha sagt, es ist so wie eine Henne, die auf ihren Eiern sitzt. Die muss nur sicher sein, dass da alle Eier unter ihr ordentlich sind und dass sie da wirklich sitzt und nicht frühzeitig davonrennt. Oder so wie ein Tischler, der eine Axt verwendet und die hat er schon viele, viele Jahre verwendet und dann sieht man da die Fingerabdrücke auf dem Axtgriff. Und der weiß auch nicht genau, wann habe ich diese Abdrücke gemacht. Das ist einfach mit der Zeit so gekommen. Und so ist es eben auch mit der Praxis. Und da habe ich heute wieder ein Theragatha mitgebracht und lese es zuerst einmal die Nachdichtungsversion auf Englisch. Und dann wird die Sabrina es auf Deutsch lesen und danach dann noch das Original auch. Und zwar, das heute heißt Chitta, hart. Somehow I kept climbing, though tired, hungry and weak, old too. At the top of the mountain, I spread my outer robe on a rock to dry, set down my staff and bowl, took a deep breath and looked around. It was windy up there. As I was leaning back against a large gray rock, the darkness I had carried up and down a million mountains slipped off my shoulders and swept itself away on the wind. Sabrina? Wir hören dich leider nicht, Sabrina. Und das ist die Übersetzung jetzt von der Sabrina. Chitta, Herz. Irgendetwas ließ mich weiterklettern, obwohl ich müde, hungrig und schwach war. Und alt dazu. Vielleicht ist es ja besser, wenn ich das lese. Weil ich bin ja älter wie du. Auf dem Berggipfel breitete ich meine Robe zum Trocknen aus, stellte Schale und Stock ab, atmete tief durch und sah mich um. Es war windig dort oben. Als ich mich zurücklehnte an einen großen grauen Felsen, da rutschte die dunkle Last, die ich unzählige Berge hinauf und hinuntergetragen hatte, von meinen Schultern, und der Wind trug sie fort. Und jetzt habe ich noch das Original. Das ist eine Übersetzung von der Venerable Sabhamitta. Chitta. Obwohl ich schmächtig bin, krank und sehr schwach, klettere ich auf den Berg auf einen Stock gestützt. Ich legte meine äußere Robe ab, drehte meine Schale um, lehnte mich gegen den Felsen und zerschmetterte die Masse der Dunkelheit. So manchmal kann das alles ganz schnell gehen, ohne viel Kraftanstrengung oder Energie. Aber natürlich, die Chitta hat Jahre schon trainiert. Und dann ist plötzlich kommend die richtigen Faktoren zusammen und dann bang. dann passiert's.
Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org/donate.